Hallo Sarah, danke, hast du für das Interview zugesagt. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hoi Jan, hoi liebe Zuhörenden. Ich kenne ja die Einstiegsfrage von dir, Jan, und ich finde, da starten wir schon so mit einer grossen Frage. Und der Precht sagt in seinem Buch, ist der Titel «Wer bin ich und wenn ja, wie viele?». Ich finde das ganz schwierig zu beschreiben, aber ich versuche mich kurz zu halten.
Nein,
trotzdem
du darfst länger. Du darfst,
darf ich sogar länger?
Du darfst sogar länger.
So gut. Mein Name ist Sara Vercellone und ich habe seit 8 Jahren, habe ich, oder vor 8 Jahren muss ich sagen, meine Berufung zum Beruf gemacht. Ich habe eine Praxis, wo ich Psychologie, Energetik und Kinesiologie miteinander vereinen sozusagen und so ein bisschen ein ganzheitliches Konzept daraus gemacht habe. So ein bisschen, das ist die Kurzfassung, was ich mache, wer ich bin.
Und was haben die gestern aufgenommen in eurem Podcast?
Ja genau, gestern haben
das hat mich eben wundert.
Gestern haben wir einen Podcast aufgenommen, du sprichst es an. Ich habe auch noch einen Blog, den ich schreibe regelmässig und einen Podcast mit meiner Freundin zusammen seit einem Jahr. Und gestern haben wir aufgenommen, wir haben wieder so eine Kärtchen voll gemacht. Wir machen
okay,
immer, hast du auch schon à la carte, sagen wir dem, und Buffet. Buffet ist so ein bisschen von allem. Und gestern haben wir Buffet gemacht.
Ist es frisch gewesen?
Ist frisch gewesen.
Weil eben bei der Buffet kann man manchmal auch ein bisschen so alten Salat
sehen. Das stimmt.
Und dann kann der ja manchmal ein bisschen faul, das sind frische Fragen.
Es sind frische Fragen gewesen. Sogar das erste Mal war eine Premiere gewesen. Wir haben sonst immer mit Fragenkärtchen gearbeitet. Und jetzt haben wir die Fragen selber formuliert. Also es sind ganz 6 Fragen, die wir beantwortet haben, ganz frisch.
Also habt ihr Fragen mitgenommen und euch gegenseitig gestellt oder aus Hörerinnen-Sicht?
Nein, wir haben die Fragen mitgenommen und uns gegenseitig gestellt. Und eine halbe Stunde haben wir dann die dann auch gegenseitig beantwortet. Und das ist immer, weil du noch vorher gefragt hast, so das Unvorbereitete, das ist das, was wir völlig unvorbereitet machen. Wir tun aneinander nie sagen, was für Fragen das werden kommen, sondern wirklich spontan darauf reagieren. Weil uns ist es mega wichtig gewesen, einen Podcast zu machen, wo man einerseits so ein bisschen das Fachliche einfließen und andererseits aber auch einfach soll Gespräch sein zwischen zwei Freundinnen.
Frage oder welche Antwort? Wir müssen jetzt nicht die ganze halbe Stunde rekapitulieren, aber halt bei dir noch momentan nachher.
Das ist im Fall eine gute Frage. Wir, vor allem, wir haben noch eine zweite Folge aufgenommen, wir halten vor allem das nachher.
Okay.
Dort ist es darum gegangen, das war so die Endfrage gewesen. Dort geht es ein bisschen um Körperdiversität. Also wir haben so aufgenommen, wie sich der Körper im Laufe der Jahre verändert, oder aber auch durch Unfall, durch Krankheiten, durch Geburten etc. Und das Thema, das ganz viele Menschen, wenn nicht alle, früher oder später beschäftigen. Und zu dem haben wir aufgenommen und haben jetzt auch infolge von dem haben wir gefunden, jetzt wollen wir mal die Zuhörenden auch zu Wort kommen, um wirklich divers zu gestalten. Und haben jetzt da verschiedene Sprachnachrichten, die jetzt bei mir da laufend eingehen, über Leute, die sich äußern zu dem Thema. Und das ist das, was mich jetzt auch heute noch so ein bisschen nachhaltig beschäftigt, was ich mega spannend finde.
Wenn man da jetzt gerade nicht eine ich kann dir auch noch eine Sprachnemo schicken,
genau.
Aber ich kann dir ja jetzt auch noch ein bisschen sagen, der ganze Körperkult, also das ist das, was mich ja heute nicht mehr so stark beschäftigt. Aber wenn man mich fragt, wenn ich am meisten Krisen hatte in meinem Leben, ist es nicht einmal ums Thema Behinderung per se gegangen. Sondern es ist darum gegangen, in der Pubertät habe ich kein Rollenbild oder kein Bild in der Werbung, in den Filmen oder so, wo Menschen mit Behinderung gezeigt haben, insbesondere ich sehe mich als Mann, als Mannenbild. Sondern alle das, was als Mannenbild in der Werbung Anfangs 2000er, Ende 90er waren, sind alles nicht das, was ich war.
Ja. Und das hat Krisen ausgelöst.
Und das hat dann Krisen ausgelöst im Thema männlich sein oder auch Thema, kann ich überhaupt eine Familie gründen? Kann man das überhaupt anziehend finden? Weil in der Werbung oder im Diskurs ist gar nicht das thematisiert worden.
Ja.
Das hat mich mehr hinterfragt wieder über das Thema Behinderung per se, weil bei mir weiss man ja nicht, warum ich behindert bin.
Ja.
Aber wenn man das dann so gehört hat, sagt man, hast du nicht einmal die Frage gestellt nach dem Warum? Sag ich, das bringt nichts. Es bringt nichts, außer ich müsste jetzt rausgehen, in den Himmel hochschauen und dann jetzt so in den Frühlingsstürmen würde es mich aber wegwinden und das wäre dann auch ein Zeichen zum Schauen vorwärts und du dich mit dem beschäftigen. Mhm. Aber das andere hat mich mehr beschäftigt.
Der Körper, ja. Hast du das Gefühl, das hat sich im Verlauf der Jahre verändert?
Ja, also das Thema mir schon und auch das Thema, was mich jetzt enorm freut, ist, man kommt auch in der Werbung immer noch nicht genug, aber man findet, wenn schon Rollenbilder, ob es jetzt bei Zalando ist oder auch Parasportlerinnen, wo langsam, wo mehr sind, das denke ich an bei gewissen Kindern mit Behinderung eine gewisse Zugehörigkeit eher geben, wieder früher bei mir.
Was ja mega wichtig wäre, gell, das Stichwort Inklusion, das ist immer so etwas, begegnet einem ja immer wieder. Und ich frage mich immer, weißt, wie inkludiert fühlt ihr euch wirklich? Und ich frage mich immer, weißt, was heisst Inklusion? Was heisst es? Es ist ja definiert, aber was bedeutet es wirklich?
Ich habe Mittwoch den ersten Live-Podcast aufgenommen für meinen anderen Podcast, den ich im Kleintheater Luzern hoste, wo wir auch das Thema Inklusion ergründen mit unterschiedlichen GästInnen. Und in dieser ersten Live-Podcast-Folge haben wir das Thema gehabt, Inklusion und Philosophie.
Ja.
Der ist heute online gegangen übrigens, den kann man heute hören.
Super, ich höre ich den.
Ja, und dort ist es auch darum gegangen, was ich unter Inklusion anschauen ist, ein Ja zu einer Diversität.
Ja, genau.
Es heisst nicht, und das merke ich jetzt gerade auch in der ganzen Diskussion, ich will nicht, dass man irgendwann so weit sind, dass man das Thema Behinderung wegdiskutiert.
Ja.
Weil ich stehe oder sitze zu meiner Behinderung. Ich habe manchmal dort ein bisschen den Irrglaube in der Diskussion. Ich will nicht irgendein Fußgänger sein, der sitzt. Ja. Sondern ich will einfach mit meiner Lebensrealität können das Gleiche, nicht gleich sein, sondern ich will können auch in diesen Rahmenbedingungen mich zum Ausdruck bringen, wie andere auch. Und ich glaube, das könnte der Weg zur Inklusion sein. Weil, was ich auch festgestellt habe, ist, ich kann meine Lebensrealität an niemanden, wo nicht eine gewisse Eigenbetroffenheit zu 100% klar machen. Weil es geht nicht, weil ich kann auch nicht mich in das Leben mit als Fußgängerin hineindenken, was das bedeutet. Ich kann aber mich hineinfühlen im Menschsein.
Genau.
Im Menschsein, das geht. Aber wenn man dann nachher fährt, von Grüppli bilden, was ja dann auch wieder vielleicht der Zankapfel per se ist, das kann ich nicht, weil das kann ich nicht einmal mit meiner Mutter 100% diskutieren, wie es ist, eine rollstuhlfahrende Person zu sein.
Das Nachfühlen ist wenn nicht möglich, oder?
Ja.
Nachvollziehen, ja.
Zu einem gewissen Grad, aber nicht wahrhaftig machen, das geht nicht.
Ja.
Und das hilft aber, weil ich habe mich immer fast zerrissen, um das glaubhaft können zu transportieren. Und seit ich den Reflex habe, um einzusehen, dass das nicht geht, kann ich viel gezielter auf Missstände, wo es einfach um eine gewisse gesellschaftliche Gleichstellung geht, so wie öffentlicher Verkehr oder Erschluss zum Arbeitsmarkt. Yeah. So, das geht dann nicht, das geht dann um Sachen per se und nicht um Wellen verständlich machen, wie ich mein Leben fühle. Und das ist emotionsbefreiter.
Und wie bist du da gekommen? Weißt du, du hast ja jetzt erzählt am Anfang eben die Krisen, die du ja dann gehabt hast, die man auch nicht gehabt hat.
Also,
die hast du noch.
Ich weiss schneller, wie daraus rauszukommen. Innerrutschen tue ich. Dummeli, immer wieder mal wieder.
Ja.
Ja, halt. Erstens mal durch meine Interviews und halt, ich habe es vorher schon angesprochen, durch das verbindende Element Mensch sein.
Mhm.
Und durch den Dialog per se und nicht, dass ich in die Schublade probiere zu denken, sondern ich probiere dann schon meine Lebensrealität in den Alltag irgendwie mit Geschichten zu verpacken. Und dann merke ich dann aber schon, wenn ich einfach das Menschsein vornehme und das Gegenüber frage, komme ich dann sehr schnell auch wieder verbindende Punkte, wo nicht mein Leben tangiert, also mein persönlich, sondern das Menschsein tangiert. Was macht man mit Angst? Was macht man mit Zuneigung? Was macht man mit Abneigung? So.
So gut, ja.
Und so habe ich es sicher gelernt. Ja. Und irgendwo durch, wenn man es einfach für das Individuum nimmt, ist jede Lebensrealität irgendwo, hat seine Darrechtsbewilligung. Für jeden persönlich. Mhm. Man muss es dann wieder neu ausjassen, wenn es im gesellschaftlichen Diskurs ist. Dann muss man schauen, wie man es platzieren kann. Aber das hilft sicher, zu merken, dass nur weil ich jetzt gerade durch meine Knörze eine Prägung habe und etwas sehe oder auch eine Antwort bekomme, die mir nicht passt, dann kann man auf das Ist-Zustand diskutieren. Aber natürlich darf die Antwort irgendwo auch sein. Man muss einfach schauen, findet man den Rang miteinander. Und diese Arbeit hat mir sicher geholfen, um das eher zu greifen.
Um die Zugehörigkeit zu stärken. Ja. Und das ist ja ein Urbedürfnis, das wir alle Menschen haben. Und ich finde das so mega wichtig. Und es ist so schön, weil ich finde die Sprache, die du hast, die bildliche Sprache, ich denke das auch immer wieder, wenn ich dir zuhöre, so stark. Du hast ja so Bilder, die man sich kann vorstellen kann.
Ja, nur dann geht's.
Aber ich finde das so schön. Das ist ja so, weißt du, und genau das ist das, was ich auch verstehe. Wo du jetzt, ich hätte es nicht so schöner können sagen, was Inklusion auch für mich bedeutet. Weil das ist doch genau das, eine Stimme geben an jedem Mensch. Und uns, mir kommt immer wieder ein Supervisor von uns, hat einmal gesagt, kein Mensch ist. Und da habe ich zuerst gedacht, was kein Mensch ist, was will jetzt der sagen? Und nachher hat er ausgeführt, und das ist genau das, kein Mensch ist behindert. Kein Mensch ist krank oder gesund. Genau. Es ist ein Teilaspekt von einem grossen Ganzen. Und das finde ich ganz schön, oder? Das rundet so ein bisschen das ab, was du jetzt so schön ausgeführt hast.
Aber natürlich kann man dann wieder die ganze Philosophie, die ich jetzt, wenn man es im Einzelnen anschaut, wieder hinterfragen, oder? Wenn man dann über das ganze Wording anfängt zu diskutieren.
Natürlich, ja.
So, also, und wenn ich dann sage, ich stehe für das Wording Mensch mit Behinderung. Mhm. Und nachher kommen bei mir Fußgängerinnen und sagen, das tut mir weh.
Mhm.
Dann kommen wir nicht auf Handicap, aber weißt du, Handicap. Und dann kommt immer ein interessanter Satz. Weißt du, Handicap, das ist ja auch verbindend.
Mhm.
Und dann sage ich, warum? Wartet. Und dann sage ich, warum? Und dann sagt sie, ja, ich habe ja auch einen Brille. Und habe ja dann auch ein Defizit und ein Handicap, wo ich auch muss mein Leben bestreiten. Dann sage ich, bei dir ist das jetzt verbindend. Mhm. So. Aber wenn ich jetzt jemand anders frage, der mit mir die Diskussion auch führt, kommt nach dem Verbindenden gerade Keule, wo meine Forderungen zertrümmern, in dem, dass man dann sagt, ja weißt, ich habe auch ein Handicap, ich kann mir auch nicht alles wünschen.
Ja, so.
Und dann sage ich, darum muss man sich auch ab und zu abgrenzen und klar können formulieren, dass es jetzt um eine mögliche gesellschaftliche Neuorientierung geht, dass auch Menschen mit einer Behinderung können am gesellschaftlichen Diskurs mitnehmen, weil nur miteinander geht es besser.
Ja.
Und wenn man das würde verbinden, dass man sagt, jeder oder jede darf, dann muss man nicht sagen, wir haben alle irgendwo auch eine Behinderung oder ein Handicap, weil das ist zu kurz gegriffen, sondern wir müssen schauen, wie alle zum gleichen Bedürfnis mit ihrer Eigenständigkeit überkämmt.
Ja, absolut, ja. Ich bin voll bei dir.
Aber was ist denn für dich eine Behinderung?
Ja, aber das ist so ein weiter Begriff. Ja, wo fängt Behinderung an?
Was ist
also
das?
Ich bin Kind. Was heisst das? Oder jetzt können wir auch wieder das auseinandernehmen. Was heisst das?
Also wenn du
behindern. Das? Was heisst das? Behindern. Also ich bin gehindert, irgendetwas zu tun oder etwas zu leben.
Wenn man es so will, gibt es auch eine Gruppe, die sagt, ich bin ein behinderter Mensch, ich will auch etwas gehindert. Das ist ein sehr aktivistisch. Ich schaue es so an, ich schaue es als zusätzliches Attribut an. Und ich sage, meine Behinderung ist ein Teil von mir.
Ja.
Also es ist eine Lebensvielfaltfrage. Oder, aber ich merke natürlich schon, dass, wenn eben, das habe ich jetzt auch schon x-mal gesagt im Podcast, wenn ich mich google und nachher Jan Graf abstanke mit den Vorschlägen. Und dann heisst es Krankheit.
Ja.
So. Dann kommen wir auf den gesellschaftlichen Diskurs, wo sich viele darauf geeinigt haben momentan, dass eine Behinderung etwas also etwas Krankes und etwas Defektes ist. Und ich sage dann auch oft, wenn man mich fragt, was ich habe, sage ich nichts. Im Ausgang, was sie dann haben. Und dann sage ich, schau, meine Diagnose. Natürlich habe ich eine, weil man muss es manchmal im ärztlichen Diskurs anschauen, aber zwischen uns zwei jetzt bringt dir nichts, wenn ich von einer Zerebralparese rede, dann kommst du nicht raus und dann schreckt es dich noch mehr ab. Und das sage ich, das hat natürlich aus einem geschichtlichen Grund mit dieser Separierung und irgendwo am Waldesrand irgendwo versteckt in der Gesellschaft. Dann das Komische gemacht. Darum fühlen sich auch viele Fußgängerinnen so triggert, wenn man von Menschen mit Behinderungen redet, weil sie mit dem Wort Behinderung Stereotypen füllen. Und das hat aber mit mir nichts zu tun, wenn es ihnen wehtut. Dann müssen sie sicher das mal fragen, warum sie so Schmerzen haben, wenn sie das Wort Behinderung
da wäre jetzt aber noch spannend, weißt du, auch die Diskussion, woher kommt das, dass man ja ganz, ganz viele Leute das Gefühl hat, man dürfte das Wort nicht mehr benutzen. Also können wir ja jetzt über ganz viele Wörter diskutieren, aber Behinderung ist ja zum Beispiel so etwas, das ist in dem Kontext, dürfst du es nicht mehr brauchen. Oder? Es heisst jetzt überall, eben darum habe ich vorher gesagt, Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das gilt dann einfach für alles. Ich habe mir noch keine abschliessende Meinung können, bilden über das. Ich finde immer so, das ist ja so, über so Wörter diskutieren. Schlussendlich
aber ist
mega wichtig, voll, aber schlussendlich sind wir auch wieder dort. Wenn wir beim Verbindeten, beim gemeinsamen Verständnis sind, ich frage mich dann immer, fällt das wirklich bei Wörtern an?
Ja.
Für dich schon?
Vor allem im gesellschaftlichen Diskurs. Weil wenn man etwas nicht benennen kann, löst es Angst aus.
Ja, und, gut, ja.
Und Angst ist immer nicht so gut. Also ich rede von unterschiedlicher Angst. Wenn ich jetzt bedroht werde, ist es gut, Angst zu haben. Und dann bin ich lösungsorientiert. Wenn ich aber Angst im Kopf lasse, durchspiele, ist es meistens nicht so förderlich.
Ja. Ich merke, das wäre etwas, was ich mir wenig Gedanken dazu machen müsste.
Aber ich komme irgendwann noch etwas. Aber weißt, wir reden ja jetzt, ich habe extra mal ein bisschen einen anderen Einstieg gewählt, um genau das aufzuzeigen, in dem Bereich von der Psychologie und vom menschlichen Verständnis bewegst du dich ja.
So. Absolut, ja.
Und ich komme langsam mit in meinen Mitte 30 zum Schluss, es ist extrem schwierig, sich selber zu verstehen.
Ja.
So. Und wie will man denn noch andere verstehen? Und was hat dich denn... Was hat denn dich dazu bewogen, so zu arbeiten, dass man versucht, andere Welle zu verstehen? Du schaust es dann gleich über deinen eigenen Filter an.
Ich glaube, das macht man schlussendlich immer. Und ich glaube aber gleich, bin ich jemand, der es sehr gut gelingt, Menschen wirklich zu sehen. Das ist auch mein Bestreben. Und ich glaube, dass das ganz oft im therapeutischen Kontext verpasst wird. Weil es eben dann häufig das ist, man hat irgendetwas gelernt, psychologische Raster, und dann stülpt man die einem anderen Menschen über. Und ich glaube, es an und so, das ist einfach meine Erfahrung von diesen 8 Jahren, wenn man einen Menschen wirklich sieht, ist schon ganz, ganz, ganz viel gut. Ich habe so viel, dass Klienten sagen, wow, ich habe das Gefühl, du siehst mich. Und mir geht es null darum, jemandem etwas zu überstülpen oder irgendein Schema XY anzuwenden, sondern wirklich mal primär zu sehen, wer habe ich da vor mir? Was ist das für ein Mensch? Was hat der in sich inne? Und meistens kommen sie ja mit einem Anliegen, dass man psychologische Unterstützung sucht und dann aber trotzdem hinter allem, darum lege ich auch so Wert auf die Anamnese, dass man eben nicht einfach defizitorientiert arbeitet und das Problem anschaut, das der Mensch bringt, sondern das Ganze. Und das ist das, was ich vorher einmal so gesagt habe. Ich glaube, wir alle haben kranke, ungesunde Anteile in uns inne. Und das kommt immer. Nicht, gell? Und es kommt immer darauf an, wann kommt was zum Tragen. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich habe den Eindruck, ich habe einfach sehr früh gemerkt, dass ich dort Fähigkeiten drin habe.
Was ist das grösste Aha-Erlebnis? Du schreibst auch, dass es extrem jung passiert ist. Aber was ist es denn so gewesen, wo du denkst, hey, da habe ich einen Skill, wo ich Spass habe daran. Das ist bei mir über den Dialog. Also ich rede wahnsinnig gerne und ich analysiere auch Menschen zu Tode.
Das habe ich gemerkt. So,
nein, aber das ist manchmal auch schädlich, je nachdem, auf welchem Trip ich gerade momentan bin. Aber was hat dich denn in dem bestärkt? Wenn ich so Zara in den Bereich gekommen hat, irgendwie in der Familie, hast Strömungen analysiert oder was ist es gewesen?
Hey, ich glaube, ich habe einfach relativ früh schon, ich habe als Kind schon viel wahrgenommen. Okay. Mami erzählt zum Beispiel immer, dass ich jemand war, das kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, wo schon aus dem Wägeli aus jemand angeschaut hat und sie hat genau gemerkt, ob der mir jetzt sympathisch ist oder nicht. Was auch immer das ist, oder? Ja. Das geht ja dann auf einen anderen Schiene. Und ich glaube, mit der Zeit habe ich schnell gemerkt, dass ich jemand bin, wo es mit allen kann. Ich habe nie eine Situation, kann ich zurückdenken, wo ich mit jemandem, ich habe nicht alle gern, aber ich komme mit allen aus. So.
Das ist gerade noch wichtig.
Ja, das ist ein grosser Unterschied. Aber ich kann es irgendwie, ich kann mich auf alle Menschen, Tiere einstellen.
Okay.
Und irgendwann, ich glaube, man redet ja heute, gibt man an dem einen Namen, redet man von Hochsensibilität. Mich hat man damals abgeklärt auf ADS, ohne S, weil ich einfach jemand war, der halt auch sehr immer wieder dann, durch das, dass ich so viel wahrgenommen habe, auch wieder Raum für sich gebraucht hat und dann so ein bisschen dazu geneigt hat, mich zurückzuziehen. Ich hatte zum Beispiel damals ein Meerschweinchen und ich habe dazu geneigt, ich bin immer mit dem Meersäuli auf der Brust, während alle Kinder draussen am Spielen waren, bin ich mit dem im Zimmer am Boden gelegen und habe Musik gehört. Und ich weiss,
was hast du
gehört? Hey, wie hat der geheißen? Salvo, glaube ich.
Ah, Salvo. DJ Bobo.
Mal, der ist dann später dazu, aber es war eben noch früher. Aber einfach, und die Mami ist so manchmal reingekommen und gesagt, Sarah, willst du nicht auch raus spielen? Und ich habe, glaube ich, dort schon gemerkt, dass ich jemand bin, der ganz viel zu geben hat, der auch gerne Menschen begegnet, der aber auch viel aufsaugt. Manchmal wie ein Schwamm, Energie wahrnimmt.
Yeah.
Und durch das, gell, dass ich dann ist so dazugekommen im Älterwerden, dann, also bin ich noch sehr, sehr klein gewesen, und im Älterwerden sind das so die typischen Situationen, die Eltern, die jemanden gestritten haben, und dann bin ich rasch so ein bisschen zum Vermittler mutiert. Also ich habe gemerkt, dass ich Fähigkeiten habe, zwischen meinen Eltern so ein bisschen zu schlichten und...
Aber ist das gesund?
Ich glaube, es kommt... Da ist jetzt auch wieder, oder? Was ist gesund und was...
Nein, aber das merken wir dann oft. Also, ja, ich auch. Also, weißt du, ich bin da auch so in der Familie so ein Ähnlicher. Und ja, ich weiss manchmal nicht, ob wir dann wirklich ein Kind bleiben können. Oder dann, weil ich halt immer um Erwachsene herum war, dann halt gleich schnell zum Erwachsenen geworden bin. Also... Auf einer inhaltlichen Ebene. Natürlich bin ich jetzt Kind gewesen, aber...
Weisst du, Jan, ich glaube, meine Mami hat das aktiv probiert, ja, zu fördern, mein Kind zu sein. Eben das vorher auch mit dem Meerschweinchen. Oder ich habe auch immer Fragen gestellt, ich weiss noch, ich habe viele so Fragen gestellt. Ja, aber Mami, was passiert denn, wenn man stirbt? Was ist denn nachher? Und die Mami hat immer probiert, mich dort, weisst du, wieder gegangen, zu Hause zu spielen. Weisst du, das können wir nicht wissen. Und ich habe aber weh, ich wollte das wissen. Ich bin auch die, gewesen, das, was du vorhin gesagt hast, mit den Erwachsenen. Wenn ein Geburtstag war und es hat Kindertisch und Erwachsenentisch, wo bist du gesessen?
Also, das habe ich immer das Dümmste gefunden. Immer.
Inklusion, gell?
Aber ich habe es immer dumm gefunden. Mich hätte man natürlich einfach abstellen können.
So. Ja, ja.
Aber ich habe immer, Radau gemacht.
Ja.
Er ist doof gefunden.
Ja.
So.
Siehst du, ja. Weißt du, ich glaube, manchmal, ich habe natürlich später auch die Phase gehabt, wo ich hinterfragt habe, ist echt das gesund gewesen? Und ich habe die manchmal auch heute noch, aber ganz, ganz fest an meinen Themen geschafft. Weißt du, ich glaube, wenn du Psychologieausbildung machst, ist ja ein grosser Teil drin, in deinen eigenen Anteil zu begegnen. Und dort habe ich ganz, ganz viel dürfen lernen. Und ich sage immer, ein guter Therapeut geht selber auch in Therapie. Weil wir haben es vorher gesagt, wir haben alle unsere Themen. Und ich glaube, dort gilt es auch immer wieder, das ist mir auch mega wichtig. Und das ist mir als Kind schon wichtig gewesen. Aber ich habe immer grosse Fragen gestellt und ich stelle die auch heute noch. Und ich bin auch ganz fest überzeugt, ich zumindest für mich, sage immer, für das bin ich da. Ich will wachsen, ich will Fragen stellen. Und ich bin mir bewusst, wenn ich die Antwort finde, ändert das Leben wieder die Frage. Aber das macht es für mich halt spannend.
Ja, das verstehe ich. Welche Frage umtreibt dich denn momentan?
Momentan ist vor allem die Frage, die du mir gestellt hast, als ich gekommen bin. Ich habe gerade Ferien. Und ich merke immer wieder, dass ich habe es vorher gesagt, ich sage wirklich, ich habe meine Berufung, die ich lebe. Und ich bin mega dankbar für das. Ich merke aber schon, dass durch das dort dann sehr, sehr viel Energie drin geht, in das Leben von dieser Berufung. Und ich habe immer wieder das Thema, wenn ich Ferien habe, wie jetzt, dass ich so merke, dass etwas vorkommt. Schier so eine depressive Symptomatik. Und ich merke, wenn ich dann eben genauer anschaue, was ich zum Glück mache, nach wie vor, merke ich immer wieder, da ist so ganz, ganz tief innen etwas, wo dann weisst du nicht gerade, dass ich mich wertlos fühle, dann, aber es ist dann etwas, das wegfällt. Und manchmal kommt dann vor, ja, was fange ich jetzt mit mir an?
Hast du aber ab und zu das gleich, manchmal? Ganz kurz, in Embryonalstelle irgendwie bist.
Ja. Ja, das, ja. Und auch viel im Bett im Fall. Das ist lustig, dass du das fragst, weil ich beobachte, dass ich in so Phasen neige ich extrem zu, auch wirklich in die Stellung hineinzugehen. Kennst du das auch in dem Fall?
Ja, doch. Wohl die Spastik manchmal mir zu beugen. Ein bisschen erschwert. Darum ist es manchmal noch gut, dass ich keine Spastik habe. Aber weißt, wenn man jetzt so die zwei Biografien anschaut, meine, deine, und du hast ja den Kindertisch auch dumm gefunden. Nehme ich jetzt mal so.
Ja.
Wie war denn deine Schulzeit gewesen?
Weißt du, im Großen und Ganzen eigentlich gut. Und jetzt eigentlich,
gell?
Ah, ich habe einfach immer Mühe gehabt, ich habe es heute noch mit so Raster. Oh. Ja, ich glaube, ja, du verstehst. Das ist, ich bin eine gute Schülerin gewesen. Und ich hatte auch immer Leute gehabt. Ich bin immer die gewesen, wieder wahrscheinlich aus dem Thema sonst, wo eben mit allen rausgekommen ist, aber ich habe immer eins, zwei gehabt in der Klasse, wo ich besonders gut hatte. Und dort habe ich das so ein bisschen geneigt, mit denen habe ich mich dann verbandelt. Ich bin zum Beispiel auch mit meiner Schwester nach, ich habe 2 Jahre Kindergarten gemacht, weil ich eben eher zugeneigt mich zurückziehe. Und meine Schwester hat nur 1 Jahr gemacht, und das sind wir gleich weit gewesen. Wir sind vom Alter her nur 14 Monate auseinander. Und das hat dann wieder zugeführt, wir sind dann auch zusammen in der Klasse und durch das natürlich sehr, sehr eng. Und wenn ich
jetzt... das Powerplay gespielt? Also,
Powerplay?
Ja, weißt du, dass ihr eine Macht gewesen sind.
Oh. Manchmal
so ein bisschen können stossen.
Ja, vielleicht in einer gewissen Hinsicht schon. Ich glaube, wir sind auch lang bekannt gewesen, auch jetzt. Ich bin aufgewachsen, sind wir zu Altdorf Lachen und dann auf Schweiz. Und wir sind heute noch, ich glaube, heute ist es nicht mehr so in aller Munde, aber lang hat man uns die Vercellone-Sisters gesagt. Also wir sind wie so ein Team gewesen. Wir sind immer miteinander ausgegangen und die Eltern sind natürlich auch froh gewesen, weil wenn 2 Mädchen miteinander unterwegs sind, es gibt so ein bisschen Sicherheit. Aber ja, wie habe ich die Schulzeit erlebt? Aber insgesamt, ich glaube, man gehört raus. Nicht schlecht, aber auch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch, was vorbei war. Ich habe dann noch das Wirtschaftsgymnasium gemacht, weil ich immer richtig Psychologie gehen wollte. Das war für mich der blanke Horror gewesen. Das hat mich so nicht interessiert. Ich habe es nur gemacht für die Matura.
Also, weil du das Ziel gehabt hast.
Weil ich das Ziel gehabt habe.
Ja, wenn ich mich nicht kann motivieren für etwas.
Mhm.
Dann
ist mega schwierig. Ja. Wenn du Sinn nicht siehst. Ja. Oder? Das ist so. Ja. Nein, aber darum, ich hatte ein klares Ziel. Darum ist es gegangen. Das ist nicht, weißt du, dass ich könnte sagen, wow, mega schwierig. Aber ich weiss noch, dort haben mir immer alle gesagt, ja, Sarah, bist du froh? Ich sage dir, wenn du musst arbeiten, das ist dann. Weißt, du kommst von der Schule heim und dann ist es fertig. Und ich würde nie mehr. Ich habe ja noch viele Ausbildungen gemacht. Aber dann eben, weil es mich interessiert hat, das war der Unterschied gewesen. Aber ich arbeite viel lieber, als dass ich in die Schule gehe. Weil ich fühle mich viel freier beim Arbeiten.
Ich muss es so sagen, ich bin nicht gerne in die Schule. So.
Okay, so. Ja.
Also, und ich habe auch noch da gemacht. Also,
auch dort, nicht nur am Tisch.
Nein.
Ja.
Also, aber ich hatte immer gute Lehrerinnen.
Ja.
So. Also, nicht alle, das merkt man. Auch wenn man die alten Elternberichte so liest.
Was steht dort drin? Ja,
ja, dort merkt man schon auch, dass Sprachbilder erzeugt. Die einen Lehrerinnen haben gesagt, Jan hat ein grosses Redetalent. So. Und die anderen haben geschrieben, Jan hat ein grosses Redebedürfnis.
Jetzt sind wir wieder beim Wording. Ja.
Und ich habe dann die Berichte so angeschaut und dachte, ich verstehe es. Es ist euch auch gleich schwierig gegangen wie mir. So.
Mhm.
Und ich muss das aber auch sagen, ich habe sehr gute Eltern gehabt und immer noch ein Teil davon. Aber die Lehrerinnen waren fast gleich wichtig wie die Eltern. Mhm. Sowohl im Positiven wie im Negativen. Ja. Mhm. Also, manchmal habe ich immer noch gewisse Lehrer und Lehrerinnen, die mit ihren Beurteilungen gewisses pushen oder gewisses auch wieder triggern. Und da denke ich manchmal, das ist schon verdammt schwierig, über junge Menschen das Damoklesschwert von der Beurteilung zu killen. Mhm. Ich werde jetzt 34. Und wenn ich manchmal so gewisses nicht so optimal mache mit gewissen Meinungen von Lehrern, gerade immer wieder ob sie Wo ich mit 16 hatte.
Wo heute
und
noch.
Dann gehe ich dann eben in Embryostellung.
Ja.
So.
Das immer wieder, ja.
Das immer dann wieder. Dann denke ich, das ist eben schon die Schulzeit und halt auch die Kindheit per se. Aber ja, die Schulzeit ist schon auch, also wenn man eine gute Schulzeit hatte, dann kann man von Glück reden, dass man da möglichst unbeschädigt. Und weißt du, ich will die Lehrerinnen nicht verurteilen, sondern sie müssen einen Ist-Zustand beurteilen. Ja. Wenn du dann nachher Knöpfe auftust, kann die Lehrerin auch sagen, ja, Gott sei Dank, aber ich habe die müssen so beurteilen. Mhm. Darum denke ich, Lehrer, also der Job von LehrerInnen sein, ist zu wenig gross in der Gesellschaft anerkannt.
Mhm. Ja, es ist mega, mega prägend. Gell? Es ist eben nicht nur Lehrer sein, sondern es hat, mich denkt es immer mehr, auch irgendwo durch dann eben eine Erziehungsfunktion, wenn man eben beachtet, wie fest das Beispiel du jetzt gemacht hast, oder heute noch Sachen prägend sind, die damals gesagt wurden, oder auch von Kindern. Die Kinder sind ja dadurch total hemmungslos. Also teilweise denke ich, Gott, für das ist schon brutal, was die aneinander Kopf rühren.
Und das dann, zu sehen, zu analysieren und dann auch wieder vielleicht die Brüche zu heilen, ist dann manchmal, vor allem wenn man dann eben noch mit der eigenen Wahrnehmung drin geht, da musst du einfach drüber stehen. Ja,
Es sind wieder die Überstülpungen dann, die dort passieren, gell? Wo manchmal, eben dort wünschte ich mir auch, man würde ein bisschen mehr wirklich den Mensch sehen. Und da hinterfrage ich manchmal, darum habe ich vorhin gesagt, mit diesen Raster, ob unser Schulsystem das überhaupt erlaubt. Es gibt ein Bild, vielleicht hast du das auch schon gesehen, mit verschiedenen Tieren, die sollen das Schulsystem erklären. Was heisst, jetzt klettert er mal alle auf den Baum auf. Und die Bedingungen sind einfach nicht für alle gleich.
Weißt, ich gehe ja, also was ich extrem gerne mache, ist in Schulklasse gehen. Mhm. Und dann bin ich dann halt manchmal so ein bisschen Anti-Schule und sage, Schule ist schon wichtig, aber nicht das Einzige. Ja. Und nicht, also ich habe nachher alle Möglichkeiten drauf und dann schaue ich mich manchmal dann die Lehrerinnen ein bisschen an, weil ich dann halt schon manchmal hinterfrage und sage, mich Lehrerinnen fragen, ja, wie sollen wir es denn machen? Sage ich immer, redet mit den Kindern. Sage ich, wir haben das Muster, ich finde es auch doof oder ich muss mich daran halten, auch wenn du es vielleicht nicht doof findest, aber kannst du sagen, das ist keine Beurteilung von mir zu dir, aber ich bin gezwungen, und das verstehen die Kinder. Mhm. Aber wenn du natürlich dann noch deine eigene Wahrnehmung reinkickst, wie jetzt bei mir, das Beispiel, es wird jetzt zu weit führen, kann ich nachher beim Spaziergang dann noch ein bisschen vertiefen. Aber ich bin immer als Blender bekannt gewesen bei gewissen LehrerInnen, weil ich schulisch nicht so gut gewesen bin, aber verbal ziemlich gut. Man weiss jetzt auch, warum ich nicht so gut gewesen bin. Mhm. Aber dann ist es nicht mehr so gekommen, ja, du kannst halt nur gross reden, aber bringen kannst du eigentlich nicht so viel.
Ja.
So,
verletzend, ja.
Und wenn ich jetzt manchmal noch Fälle mache, weil ich manchmal einfach irgendwie 8 verschiedene Hüte habe, manchmal, dann kommt gleich immer kommt wieder der Satz.
Ja.
Und dann muss ich dann manchmal schon auch ein bisschen schauen, wie gehe ich jetzt damit um.
Ja.
Natürlich, durch das, was ich immer wieder gelernt habe, dass es halt so auf und ab geht, weiss ich, dann kann ich wieder laufen und dann bin ich wieder für alle der Beste. So, und für mich selber auch. Also,
kannst du es ausgleichen?
Ich kann es ausgleichen. Ja. Also, darum.
Aber gell, das, was du vorher gesagt hast, redet mit den Schülern, oder die Frage, die sie dann stellen, das geht ja wieder ein bisschen zurück auf das, was wir eingangs vom Podcast hatten, wo du gesagt hast, das Verbindende, das Menschliche. Und wenn Lehrer, das ist immer das, was ich auch finde in der Praxis, ist mir mega wichtig, auch allen Leuten auf Augenhöhe zu begegnen. Und Lehrer, Schüler ist immer noch so etwas, ich Lehrer bin da oben und du Schüler da unten. Und dort passieren du schnell so Verletzungen, wie du jetzt gesagt hast. Und wenn man es dort, weißt du, ich frage mich manchmal, wenn es die Lehrerschaft, ja, wir schaffen auch dort einfach das Menschliche. Und ich habe gerade jetzt, ich habe ein Gotti-Mädchen, das ist gut 2-jährig, und ich habe immer gemeint, wir Erwachsenen bringen den Kindern etwas bei. Und ich habe ganz, ganz viel schon lernen von diesem Menschen. Das ist, Hey, das ist gegenseitiges Lernen. Ich habe unglaublich, was ich von diesem zweijährigen Menschen schon hat dürfen lernen. Also mega. Und das ist genau das. Und die Lehrer dort würden schaffen, den Switch zu machen und zu sagen, hey, gewisse Sachen, ich muss zwar an den Schüler, ich bin eine autoritäre Person und ich bringe denen etwas bei, aber schlussendlich bin ich auch nur Mensch, wie sie auch. Genau. Und wenn ich es schaffe, sie da abzuholen, und dann sind wir wieder beim Verbindenden, dann würde doch das an den Lehrern und an den Schülern schlussendlich sehr viel mehr Freude machen. Und wie lernt man am ringsten, wenn man Freude hat? Also,
oder wenn schon auch pushen für das Ziel, oder?
Ja.
Manchmal kannst du auch Sachen machen, die du jetzt vielleicht nicht gerne machst, aber weil du eben ein Ziel hast und weißt, ich muss das halt by the way machen.
Genau.
Dann mache ich das. Aber das Gleiche habe ich festgestellt, kannst du auch bei Eltern machen. So, also ich und mein Vater haben immer sehr ein angespanntes Verhältnis gehabt. Also, und wir haben den Drive können miteinander bekommen, wo ich ihn als Mensch gesehen habe. Und das einfach ein bisschen trennen zwischen Vater und ich habe ihm immer gesagt, als Vater musst du dich nicht beweisen. Ich habe dich gern, aber ich würde auch können sagen, wenn du jetzt das und das machst, finde ich das als Mensch sehr hinterfragend. Und will ich das verurteilen, verurteile ich dich nicht als meinen Vater oder Mutter, sondern ich schaue dich als Einzelperson auch an. Und dann haben wir einen besseren Drive gehabt die letzten paar Jahre noch.
Ja. Also hätte er sich wie können auf das einstellen denn und
lassen? Wenn ich von etwas überzeugt bin, kann ich das auch mit sehr Nachdruck
das machen. Das glaube ich dir jetzt sofort.
Dass das mein Umfeld irgendwann einfach akzeptieren muss. Ja. Das ist eine richtig gut gemeinte Diktatur.
Ja.
So.
Wo dann aber auch Wandel möglich macht. Manchmal kann es ja auch förderlich sein, dann, auch für den anderen, oder?
Aber als ich mich mit deiner Biografie ein bisschen auseinandergesetzt habe, die letzten paar Tage, was sehr spannend war, wie war die Arbeit im Care-Team?
Das war also für mich ein Sprungbrett. Also weißt du, als ich das Wirtschaftsgymnasium gemacht habe, ich war ja dann im Postadel noch und dort also in einer geschlossenen Strafanstalt, für die, die es nicht kennen, und aber in der Administration. Und mir war mega wichtig, den Fuss zu machen. In das ganze Psychologie-Ding rein, weil ich eben mit 12 schon gewusst habe, ich will psychologisch tätig sein. Und darum bin ich in das Care-Team. Und wie das war, das ist auch psychosoziale erste Hilfe, sagt man dem so quasi. Und ich kann dir jetzt im Fall nicht wirklich so viel erzählen. Ich war zwar 7 Jahre dabei und ich glaube 2 oder 3 Jahre davon im Vorstand.
Ja,
aber
3 Jahre, glaube ich.
3 Jahre, das weißt du. Aber ich hatte nicht so viele Einsätze. Okay. Und zwar, und da kommt genau wieder das drin rein, wo ja ein bisschen
mein Thema ist. Gut.
Aber es heisst eben nicht, dass es nicht viel gegeben hätte.
Ja, okay.
Ich konnte nur selten können ausrücken, weil ich halt nebenzu noch so engagiert war mit Psychologieausbildung und 100% Pensum und Aufbau der Praxis. Und irgendwann habe ich dann müssen sagen, hey, ich habe auch viel gelernt, ist eine mega lässige Erfahrung, ich bin auch dankbar für das, aber jetzt, es wird mir jetzt viel soziales Engagement. Irgendwann kann es dann, eben, ist dann wieder das Thema, und wo bleibe ich? Und es ist ja ganz, ganz wichtig, gerade dort drinnen den Ausgleich zu haben.
Ja, weil das Care-Team per se, also das Tool ist mir zuerst mal bewusst worden, halt das Zug mit dem Zugerattentat.
Ja.
So,
ja.
Und darum habe ich jetzt, ich kann jetzt nicht mehr mit dir Fälle anschauen, die du betreut hast, aber einfach nein, ich will ein bisschen schauen. Wir erfahren dann in einem Care-Team möglichst noch einen unaufgeräumten Zustand.
Richtig, ja.
Und wenn ein Care-Team kommt, ist es meistens nicht schön. Wie grenzt man sich dort denn ab? Vor allem jetzt als Mensch, wenn ich dich wahrnehme, wo so sei, vielleicht bin ich feinfühlend, spüre mich. Da kannst du einfach sagen, ich muss professionell sein und da muss ich jetzt Cut machen. Und morgen gehe ich wieder mit Kollegen an eine Branche. Also in der Theorie schon.
Aber wie ist das in der Praxis?
Genau, ja. Da, dort möchte ich noch einen kurzen
Abstecher machen. Hey, es war immer so gewesen, weißt, ich gehe und ich funktioniere mega gut vor Ort. Und nachher aber, was nachher passiert. Und ich bin jemand, ich reagiere dann oft körperlich. Das heisst, ich komme
nicht.
Du hast mich da voll analysiert. Ja, das ist also
ja, nein, aber schaut mir ja gleich.
Ich komme Migränen über, ich werde krank, also alles Mögliche. Und ich habe, das ist auch so etwas, was ich als Kind schon hatte. Ich habe in Akutsituationen bin ich super. Das war auch in der Sozialpsychiatrie gewesen. Wenn irgendwo etwas brennt hat, dann bin ich an der Front gewesen und habe das geregelt und voll souverän. So eben auch im Care-Team. Aber nachher schwierig. Ich habe zum Glück auch die Fähigkeit, auch dort, das dann für mich wieder gut anzuschauen und zu reflektieren. Und man hat ja auch im Care-Team selber.
Wir haben noch das Care-Team.
Genau, also man hat immer die Möglichkeit, man tut die Sachen besprechen, man schaut es an. Also da ist ganz, ganz viel Gefäß auch, um das zu verarbeiten. Dass auch nichts langfristig bleibt. Aber es ist ein Megathema, gell? Auch gerade Care-Team, vielfach ja auch die Polizisten, die dann vor Ort gehen. Die sind ja nur vor dem Care-Team dort. Oh, oder Feuerwehrmannen, und das sind ja dann eben noch häufig geprüfte Männer. Ist ganz, ganz oft der Fall, die reden dann nicht drüber, weil bei Männern ja noch einmal mehr ist.
Ach ja.
Du musst ja der Herz sein, der stark sein. Du hast, glaube ich, ganz, ganz viel jetzt, gell, gerade, was dir durch den Kopf geht. Das ist ein riesen Thema, gell?
Ja, das Patriarchat und vor allem das Männlichsein. Ich habe jetzt gerade auch einen Film geschaut über einen Vater, wo seinen Traum auf seine Kinder aber unschön. Und dann denke ich einfach, warum? Und dann sind wir wieder bei diesen Bildern im Kopf. Yeah. So könnte man dann auch eine Klammer machen. Es darf alles irgendwo sein und es darf auch ausgelebt werden.
Ja. So.
Und das finde ich eben, das habe ich auch wieder gesehen beim Podcast, das Ganze mit Queer und allem hat ich finde, der Diskurs auch, was genderneutrale Sprache ist, für mich wird in den Medien viel zu wenig über das Positive geredet, das auf da hat. Und in dem, dass man eine neue Sprache, wie eben auch Ableismus und alles, finden konnte, kann ich auch meine Gefühle besser sortieren und kann sie auch irgendwo sortieren. Und das hat eben mit der ganzen genderneutralen Sprache, mit dem Queersein, hat eine Option da, dass man über das auch positiv kann nachdenken und nicht immer denken, ich muss mich. Warum tun sich Menschen so schwierig, über ein gewisses nachzudenken und sich auch neu zu entwickeln? Es ist ja nicht gerade, du gehst nicht gerade tot um, wenn du jetzt etwas 20 Jahre gemacht hast und plötzlich denkst, ich könnte jetzt einmal links rum machen. Also ich habe selber eine Nahtoderfahrung hinter mir. Es braucht dann schon noch einiges.
Bis
man dann wirklich. Und ich bin nicht. Also meine Nahtoderfahrung war jetzt nicht, weil ich ein Wort nicht mehr gebraucht habe.
Braucht es ein bisschen mehr, gell?
Ist nicht gerade der Blitz abgeschossen. So, also darum denke ich, man muss auch. Und das kommt mir immer zu wenig. Das Ganze, was jetzt gesellschaftlicher Wandel ist. Wo man nur die hört, die halt schwierig tun, aber hat auch sehr eine Entspanntheit hineingebracht.
Ja.
Also,
ja.
Wenn man es eben gerade von Körper und Wahrnehmung und so, oder auch die ganze Diskussion, ob man in einer offenen Beziehung will leben oder über gesellschaftliche Formen, das haben wir ihnen zu verdanken. Und die ihnen sagen, ja, aber meine Grosseltern haben doch noch so eine schöne Beziehung. Ich habe 4 Grosseltern. Und wenn man die anschauen würde, psychologisch, bin ich dann nicht ganz spannend. Sicher. Mhm. Und vor allem auch die Rolle von der Frau auch noch dazu mal. Mhm. Also, dass die so lange dort geblieben sind, ist ja nicht aus freiem Willen.
Oder reiner Liebe, gell?
Das also man hat sich dann einfach daran gewöhnt.
Man hat sich arrangiert.
Man die tut, muss man sich jetzt wirklich sagen, einfach 20, 30 Jahre gehabt und dann hat man gedacht, ja, okay, jetzt ist er alt und man hat sich daran gewöhnt und ich weiss, welche Socke er am Ende anlegt. Aber nein, also so romantisch, wie es nachher skizziert wird, jetzt vor allem von denen, die die gesellschaftlichen neuen Normen so hinterfragen, bin ich dir nicht ganz sicher.
Weißt du, es war ja auch häufig einfach Abhängigkeit gewesen, gell? Gerade früher haben wir die Grosseltern angeschaut, das ist heute nicht mehr mit der Emanzipation der Frau. Und ich sage immer, zum Glück ist das so. Aber das ist wieder das Thema, das du vorher gesagt hast, die Männer müssen sich durch das auch neu definieren. Und es gibt ja ganz, ganz viele Stimmen von Männern, die sich durch die Entwicklung der Frau in ihrer Männlichkeit gefährdet fühlen. Oder? Und das finde ich auch hochspannend, dann aber eben auch an solchen Menschen zuzuhören. Hey, was hast denn du für ein Bild? Und dann kommst du eben häufig dort an, wo du jetzt gesagt hast, das ist irgendwie 20 Jahre zurück. Und ich finde immer auch, hey, ja, das wäre so ein grosser Wunsch, den ich habe an die Menschen und wo ich auch überzeugt bin, das würde so viel mehr Frieden geben auf dieser Welt, wenn wir alle einfach ein bisschen weiter denken, uns weiter denken.
Und halt auch offen vielleicht über Ängste und auch Bedürfnisse und so diskutieren würden, einfach einen Raum haben, wo einfach alle Wahrnehmungen mal defizit.
Unbedingt.
Und nicht gerade, weil man jetzt vielleicht mit jemandem über das Thema Sexualität redet, bedeutet das dann noch lange nicht, dass sie ausleben dürfen. Aber ich habe einfach oft das Gefühl, über diese Themen wird weit zu wenig geredet. Und sonst hat es ist jetzt immer etwas, noch so ein Geschmäckchen drin. Aber ich denke, über diese Rolle muss man sich aber auch neugierig auseinandersetzen. Ja. Nicht immer als Arbeit und als Frustration anschauen.
Ja. Das Ganze, die Enttabuisierung, oder, die du so schön ansprichst, darum haben wir auch, das ist mit der Grund, dass wir den Podcast, den ich mit meiner Freundin ins Leben gerufen habe,
gegründet haben. Wird alles verlinkt übrigens.
Oh ja, wunderbar, weil Das ist eine grosse Intention von uns, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen über den Tellerrand ausschauen. Und wir machen das und wir haben dann plötzlich gefunden, hey, eigentlich, wieso machen wir es nicht öffentlich, dass alle können zuhören können und die wollen, die eingeladen sind, das selber auch zu machen. Weil ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, was du vorher gesagt hast, wenn man eben darüber redet und wenn man anfängt, auf laut werden und mit dem rausgehen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen auch jetzt, wenn ich mit meiner Freundin im Podcast über Sexualität zum Beispiel rede, da sind immer wieder Stimmen, ja, also, das könnt ihr auch schon machen, aber das müsst ihr auch nicht gerade in der Öffentlichkeit. Und das sage ich eben gerade drum, weil es ganz viele so Leute gibt, die so denken, machen wir es, weil ich glaube, schlussendlich hilft es eben genau, wenn man das macht, an so Leute, die es nicht machen, auch wieder ihre Meinung zumindest zu überdenken, auch wenn sie es im stillen Kämmerchen machen. Aber ich glaube, nur wenn man die Diversität, die es heute einfach gibt, und die kann man nicht mehr wegdenken, zum Glück gibt es die, die hilft uns ja auch, uns zu orientieren und eben Wahlmöglichkeiten zu haben, die man früher nicht gehabt hat.
Nein, das ist so, oder? Und ich habe jetzt auch vor einer Woche zwei die Autobiografie gelesen von Elton John.
Mhm.
Und der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und das hilft dann aber auch. Der hat sich immer vom Fleck weg verliebt in alle Menschen und so. Und dann, ich habe immer gedacht, das ist mein, also ist einer von meinen grössten Fehler, dass ich dann gerade das Gaspedal durchdrücken und losgehen. Aber nur schon zu hören, dass ihm oder diesen Leuten endlich gegangen ist und was sie denn daraus gemacht haben, gibt mir wieder eine Facette mehr, um darüber nachzudenken. Und ich denke sicher, wo ihr euren Podcast gestartet habt und über den Tellerrand geschaut habt oder am Schauen sind, hat es natürlich auch Situationen gegeben, wo ihr euch auch müssen hinterfragen mit Themen, wo ihr vielleicht vor einem Jahr, zwei noch ganz anders gesehen haben, als ihr jetzt gesehen habt. Und das ist ja auch gut. Ich denke immer, warum tun sich Menschen so schwierig? Weil wenn man das als Kind nicht gemacht hätte, wenn man aufgestanden wäre als Fußgänger und nachher nicht weitergelaufen wäre und nach dem ersten Mal umgekehrt, wären wir alles nackt Schnecken. Ja. Also, darum denke ich, kann man es nicht auch einfach spielerisch anschauen, ja, die ganze Thematik. Und nicht, ja, gerade immer wieder, man will etwas wegnehmen. Mhm. Mhm. Ah, das regt mich
manchmal. Ein bisschen weiter, es gibt doch den Spruch, und ich kann jetzt aber nicht, ich kann ihn zitieren, aber ich kann nicht sagen, von wem er ist, aber er ist so genial. Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.
Ja, du, Sarah, ich wäre mit dem Schlusswort fertig an meinem Set, aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen, die du hast. Schieß los.
Und ich an dich noch stellen darf. Ich hätte ganz viele Fragen. Ich weiss, wir gehen ja noch spazieren, darum würde ich dir die sicher noch stellen. Eine Teilfrage habe ich schon gestellt. Was mich interessiert, wenn ich dich so wahrnehme, und ich glaube, du hast mir ganz schon viel beantwortet, ich erlebe dich als so einen lebensfröhlichen Mensch. Und du hast es gesehen, das ist mir völlig bewusst. Wir alle haben auch andere Phasen. Aber was gibt dir in deinem Leben Kraft?
Treibung. Mhm. Also, vor allem, wenn etwas nicht geht, dann zeigen, dass es geht. Und dann halt auch immer wieder, was ich jetzt langsam merke, eben, es klingt mir noch nicht in allen Themen, aber die Eigenliebe. Also, ich habe mich seit den letzten 2-3 Jahren wirklich auch gern. So. Und manchmal lerne ich mich auch wieder neu kennen und muss über mich selber lachen. Mhm. Das hilft dann eben auch. Und ja, einfach auch der Humor und einfach eine gewisse Neugier. Also Neugier ist, glaube ich, der grösste Antrieb, zum Sachen machen. Das ist es, glaube ich.
Ja. Die Neugier immer wieder zu gehen. Ja. Eben so ein bisschen, oder?
Auch wenn es Angst, also ich habe viel mehr Angst, als man möge vielleicht von außen dran aussehen. Aber dort wird es dann erst richtig spannend, wenn es ein bisschen kutzelt.
Mhm. Und dann gehst
du. Dann gehe ich erst recht. Weil ich sage immer bei Sachen, die ich noch nie gemacht habe, sage ich grundsätzlich zuerst einfach mal ja. Beim zweiten Mal, wenn ich schon mal ein bisschen weiss, wie es war, dann kann ich auch abschätzen, wie es dann könnte gewesen sein. Dann sage ich eher mal nein. Aber zu allem, was ich noch nie gemacht habe, sage ich mal grundsätzlich an. Bin eigentlich gut gefahren damit.
Obwohl es dir manchmal Angst macht, sie auch sagen?
Nein, sie auch sagen nicht.
Das macht er, okay.
Sondern darüber nachzudenken, warum ich ja gesagt habe und was jetzt alles auf mich wartet. Also, der erste Impuls ist immer mal ja. Und nachher, ein paar Sekunden später, oh, Dummy, das hat ja die und die Konsequenz. Ja, jetzt hast du schon ja gesagt. Jetzt musst du. So, ja. Und dann gehst du.
Also. Ja. Und meistens, wenn der erste Impuls ja war, ist er auch richtig. Ich finde, es ist der erste Impuls.
Also, sicher richtig für Erfahrungen.
Auf jeden Fall,
Über die Qualität der Erfahrungen könnte man dann im separat. Aber
können wir jetzt noch philosophieren.
Aber ich habe sicher einen genug grossen Erfahrungsschatz.
Ja.
Nein, Sarah, ich bedanke mich recht herzlich. Es war sehr ein inspirierender Talk und ich freue mich jetzt umso mehr ums Spazieren.
Ja, danke dir, liebe.
Danke dir und ich hoffe, du kannst die Ferien noch ein bisschen geniessen.
Das werde ich. Jetzt habe ich ganz viel Inspiration und werde sicher noch überkommen. Danke dir vielmals.